Genau, die Aussicht. Ne? Den Punkt habe ich vergessen. Das ist natürlich ein echtes Highlight beim Treppenlauf, dass am Schluss immer, fast immer eine Aussicht winkt. Ne? Ja. Und ob ist man an den höchsten Punkten, wo auch immer man ist, ne? Am höchsten Punkt der Stadt, am höchsten Turm in der Gegend, man hat immer eine tolle Aussicht. Und das ist natürlich eine Belohnung und es ist immer spannend.
Was haben der Empire State Building Run-Up und ein Wohnblock in Köln gemeinsam? Andreas Fruhmann erklärt, warum Treppenlauf weltweit begeistert und was du dazu brauchst, um ganz oben anzukommen.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hi Benjamin.
Erstmal kurz vorneweg von mir. Heute wäre ich tatsächlich nicht in der Verfassung dazu, die Treppen im Hochhaus zu nehmen. Ich würde eher den Fahrstuhl nehmen, weil ich glaube, man hört's. Ich bin etwas verschnupft, aber ich denke, das sollte unserer gemeinsamen Podcast-Folge ja keinen Abbruch machen. Und das Podcast-Aufnehmen ist ja meistens dann doch recht entspannt.
Ja, super, auf jeden Fall.
Ich habe ja eben schon so ein kleines bisschen was zu dir im Intro erzählt, Andreas. Aber magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal kurz persönlich vorstellen und dann vielleicht auch auf meine erste Frage eingehen, wie du vielleicht jemanden, der noch nie was vom Tower Running gehört hat oder dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, ein bisschen was von deinem Sport erklärst?
Exakt, gerne. Mein Name ist Andreas Fuhrmann, ich bin 45 und bin ambitionierter Hobbysportler, sage ich mal. Habe unter anderem 2023 die deutsche Meisterschaft im Tower Running gewonnen und auch letztes Jahr beim Irox zweiten Platz bei der Europameisterschaft gemacht im Doppel in meiner Altersklasse. Bin aber nicht deswegen heute hier, sondern vor allem als Mediendirektor von Tower Running Germany. Das ist im Ehrenamt eine Aufgabe unseres Vereins, wo wir versuchen, den Tower Running oder den Treppenlauf zu fördern. Ja, und das möchte ich heute gerne vorstellen. Für die, die noch nie was von Tower Running gehört haben, auf Deutsch das Äquivalent ist Treppenlauf. Und im Treppenlauf geht es darum, möglichst schnell über die Treppe, Gebäude, Hochhäuser, Türme oder ab und zu auch mal im Außenbereich gewisse Treppen hochzulaufen, wettkampfmäßig.
Ich sag mal so, dieses Thema Treppenlauf dürfte vielen meiner Hörerinnen und Hörer, die noch aktiv in der Leichtathletik sind, auch ein Begriff sein. Gerade jetzt so am Wochenende stehen häufiger mal Treppenläufe an, aber dabei geht es dann eher um so, ja, ich sag mal, bis vielleicht einen niedrigen dreistelligen Bereich von Treppenläufen. Was sind denn das für Dimensionen, in denen du dich da bewegst?
Ja, tatsächlich von bis. Also es gibt Treppenlauf-Wettkämpfe, die haben Zielzeit von 30, 40 Sekunden. Da sprechen wir dann tatsächlich über, weiß nicht, vielleicht 200 Stufen oder sowas, ne? 6, 8, 10 Stockwerke. Das sind dann die absoluten Sprints, die gibt's auch. Im Standard würde ich sagen, in Deutschland bewegen wir uns oft im Bereich 500 bis 1000 Treppen. Und dann sind wir irgendwo zwischen 3 Minuten und 10 Minuten unterwegs. Und international geht es aber zum Teil auch länger. Na, natürlich, wenn man jetzt nach Asien schaut oder auch in den arabischen Bereich, gibt es deutlich höhere Hochhäuser. Da kann es dann auch mal 20 Minuten lang gehen und deutlich über 3000 Treppen sogar. Und der längste Lauf der Welt tatsächlich, also Single Climb, wenn man nur einmal hochsteigt, ohne wieder runter zu gehen zwischendurch, das ist am Berg Niesen in der Schweiz. Da geht es über, ich glaube, 1500, 1600 Höhenmeter und dann tatsächlich über 11.000 Stufen. Und wow. Da ist der Streckenrekord knapp unter einer Stunde. Also da geht es dann auch wirklich in den echten Ausdauerbereich rein.
Also weit über 1000 Höhenmeter, über 10.000 Treppenstufen und dann noch solche Zeiten. Also ja, das ist tatsächlich schon enorm. Du hast Hyrox angesprochen, dass du das nebenbei noch machst. Ich gehe davon aus, dass du insgesamt ausdauersportaffin bist. Aber was würdest du sagen, unterscheidet gerade vielleicht auch das Treppenlaufen, das Tower Running von anderen Ausdauersportarten?
Mhm. Ja, ich glaube, ein Thema ist definitiv die Intensität. Ja. Und ich glaube, in allen Ausdauersportarten, wenn man gewinnen will, muss man ans Limit gehen. Aber das Limit ist immer anders gestaltet. Das ist beim Marathon ein anderes Thema als bei einer Mittelstrecke, ne, oder bei, also 400 Metern. Gibt es ja auch oft Kollegen, die dann ihr Essen nicht mehr an sich halten können aufgrund der Anstrengung. Und ich glaube, Treppenlauf liegt auch so eher in dem Bereich, ne, nachdem die Wettkampfzeiten oft so im Bereich 4 bis 10 Minuten sind, ne, oder etwas drüber, ist es einfach von der Intensität sehr hoch. Das heißt, man muss sich wirklich gut pushen können, wenn man vorne dabei sein will und sein Potenzial abrufen will. Und ich würde nicht sagen, das unterscheidet es komplett von anderen Ausdauersportarten, aber es ist im Treppenlauf halt relativ intensiv ausgeprägt. Was auch ein wichtiger Faktor ist Pacing. Dadurch, dass es eben vertikal geht, dann nach oben geht, ist die Intensität sehr hoch. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann neigt man dazu, das deutlich zu schnell anzugehen, ne, und läuft dann sehr schnell gegen die Wand, weil einfach die Laktatwerte aufgrund dieser vertikalen Bewegung dann extrem hochgehen, wenn man nicht aufpasst, und dann kann man sich schnell abschießen. Also Pacing ist definitiv ein wichtiger Faktor. Und vielleicht auch, dass es relativ wenig standardisiert ist. Einfach weil jedes Gebäude, jedes Treppenhaus ist anders. Die einen drehen links rum, die anderen drehen rechts rum. Bei manchen gibt es Zwischenebenen, manche gehen einfach sehr regulär nach oben. Unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Treppenhöhen, unterschiedliche Geländerhöhen. Also wir arbeiten auch viel mit dem Geländer, entlasten da die Beine über Oberkörperarbeit. Und ja, in Kombination sind das, glaube ich, so ein paar Themen, die das unterscheiden, vielleicht im Vergleich zu einem 1500-Meter-Läufer, ne, der immer 1500 Meter mit der gleichen Steigung, nämlich null läuft und mit einem, ja, dem gleichen Pacing und dem sehr standardisierten Setup.
Ja, ich sage jetzt auch einfach mal als absoluter Tower-Running-Laie, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt auch auf die Beinmuskulatur deutlich mehr einschlägt als jetzt ein Mittelstreckenlauf oder ein Langstreckenlauf in der Ebene. Weil die Höhenmeter, die da zurückgelegt werden in kürzester Zeit, spürt man dann oder höchstwahrscheinlich dann auch recht schnell in der Oberschenkelmuskulatur.
Absolut, da das... Man gewöhnt sich natürlich über die Zeit dran, über die Belastung. Was auch wichtig ist, ist, wir haben relativ wenig Impact. Das ist auch ein sehr schöner Faktor beim Tower Running. Man kann theoretisch, ich glaube, höhere Trainingsumfänge fahren, weil die orthopädische Belastung nicht so hoch ist. Wir haben eher eine Kraftausdauerbelastung, ähnlich wie beim Radfahren, aber wenig sehr harten Impact, weil man spricht von Tower Running oder Treppenlauf. Tatsächlich ist es das nur bei kürzeren Läufen, ne? Beim Sprint natürlich, da wird dann gelaufen. Vielleicht auch bei 2-3 Minuten, wenn man richtig fit ist. Alles, was darüber hinausgeht, ist in der Regel so ein schnelles Treppengehen. Also es ist eine brutale Ausdauerbelastung, aber einfach aufgrund des vertikalen Faktors ist es nicht möglich, vom Leistungsoutput, vom Power-Output, da jetzt, weiß ich, ein 100-Stockwerk-Gebäude in Shanghai hochzulaufen. Das heißt, da wird dann tatsächlich gegangen und dadurch ist es auch im Training dann relativ low impact. Und deshalb auch eine recht gesunde Sportart, ne, die viele auch, wir haben einige Läufer, die in der Altersklasse 80 plus sind, ich glaube in Frankfurt sogar mal 85 plus, und die können das noch machen, das ist toll. Ne? Auf der 400 Meter Strecke gibt es da nur noch sehr, sehr wenige, glaube ich.
Jetzt, wenn ich mal kurz bei mir zurückdenke, ich habe mal, glaube ich, an einem Wettkampf teilgenommen, der zumindest in die Richtung geht. Also es gibt den Red Bull 400, da läuft man eine Skischanze, das war am Titisee im Schwarzwald, aus dem Tal, den kompletten Hang hoch, plus dann auch noch die Schanze. Ich glaube, es waren um die 140 Höhenmeter, die man da zurückgelegt hat. Ich weiß nicht, hast du in dem Bereich auch schon Erfahrung? Würdest du sagen, da kommt man schon so ein bisschen an das Gefühl vom Tower Running ran?
Absolut, ja. Also würde ich erwarten, ich habe es tatsächlich selber noch nicht gemacht, habe immer damit geliebäugelt, aber das findet fast alles sehr tief in Süddeutschland oder dann in Österreich, Schweiz, Italien statt. Das ist mir dann meist zu weit vom Fahren her. Aber ich denke, die Belastung ist sehr, sehr ähnlich. Und wir hatten tatsächlich die letzten beiden Jahre auch in unserem deutschen Tower Running Cup, den seht ihr hier in der Anzeige hinter mir, hatten wir auch einen Lauf in Oberhof drin, in Thüringen, wo es tatsächlich an der Schanze entlang nach oben ging über eine Treppe. Also nicht über die Wiese und dann auf den Schanzentisch, aber tatsächlich eine Treppe entlang. Das heißt, die Strecke war sehr ähnlich, denke ich, vom Höhenunterschied und auch die Belastung. Da waren Leute dann 3 Minuten und noch ein bisschen unterwegs. Also ich kann es mir vorstellen und ich glaube, damit, da kommt man schon sehr nah ran. Ja.
Ja, war auch eine sehr intensive Erfahrung, muss ich sagen. Aber meine nächste Frage wäre, es hat ja jetzt nicht jeder eine Skischanze in der Nähe oder jetzt vielleicht hier wie in Frankfurt relativ viele Hochhäuser, in die man aber natürlich auch nicht immer reinkommt. Wie bist du das erste Mal in Kontakt zum Tower Running gekommen?
Ja, das ist tatsächlich jetzt bei mir 7 oder 8 Jahre her. Wir haben damals in Shanghai gelebt, in China. Und waren dort im, Central Business District heißt das dort. Das ist der Bereich, wo die ganzen Hochhäuser stehen. Wir hatten da auch unser eigenes Büro. Und da hatte ich irgendwann mal auf der Straße so ein Plakat gesehen, dass es da einen Treppenlauf gibt in einem Gebäude, das nur, 200 Meter down the road war. Und ich war damals recht aktiv im Triathlon, habe da auch Wettkämpfe gemacht und habe mir gedacht, okay, probierst du mal aus. Und bin dann auf Anhieb, glaube ich, Vierter geworden bei dem Lauf. Das war in Shanghai der Flaschenöffner heißt das Gebäude, ist im Volksmund, das zweithöchste Gebäude dort. Und ja, hatte dann Spaß daran, ne? Fand es auch cool von der Belastung her, von der Dynamik her, dann auch mit dem Pacing. Bin dann, weil es mein erster Lauf war, habe am Anfang auch überpaced, bin dann war anfangs in Führung, bin dann überholt worden, ja, und dann durchgereicht worden nach hinten raus, einfach weil ich zu schnell los bin. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Dann hatte ich in Shanghai ein paar weitere Läufe gemacht und 2018, nachdem wir nach Deutschland zurückgekehrt sind, dann eben geguckt, was gibt's da in Deutschland, und kam dann eben hier auf Tower Running Germany und bin seitdem Teil der Truppe da.
Du hast gesagt, das war das zweithöchste Hochhaus in Shanghai. Mhm. Der Flaschenöffner sagt mir tatsächlich auch was. Das ist ja jetzt nicht nur 60 Meter hoch. Also das wird wahrscheinlich noch über die 300, vielleicht auch über die 400 Deutlich, Meter gehen, ja. in Shanghai. Also wie viele Stockwerke, wie viele Höhenmeter hast du da zurückgelegt bei deinem ersten Wettkampf?
Also ich kann es nicht präzise sagen, ne? Aber ich glaube, es sind so um die 500 Meter, 500 okay. Noch was hoch sein, irgendwo im Bereich 100 Stockwerke.
Ja, also.
Das ist schon einer der höchsten Treppenläufe der Welt momentan in Gebäuden, ne?
Also da lag, habe ich sogar noch mit den 400 Metern untertrieben. Das dann natürlich auch gleich, das ist dann als erster Wettkampf höchstwahrscheinlich auch schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Was hat dich da so gepackt? Du hast gesagt, du hast dann auch gleich die nächsten Wettkämpfe gesucht und auch in Deutschland hier geschaut, wo kann ich sowas machen? Was war das Reizvolle für dich an diesem Event da in Shanghai?
Ich denke, ich bin generell jemand, der sich gerne pusht. Ne? War früher auch mal ein Stück weit mit sehr bescheidenem Erfolg auf der Mittelstrecke unterwegs. Also habe schon auch Spaß daran, in den Schmerz zu gehen, in der Belastung und mich wirklich ans Limit zu pushen. Und das klappt beim Treppenlauf halt extrem gut. Was auch lustig war damals, war, dass es eher unüblich, dass die Startwellen losgeschossen haben. Also immer, ich glaube, Fünfergruppen dann ins Treppenhaus gejagt haben. Und ich war, weiß ich, in der 10. oder 16., wie auch immer, Startwelle. Da waren ein paar hundert Leute am Start und hatte halt dann unentwegt Leute überholt, was Spaß macht, ja. Und klar, dann am Schluss ein gutes Ergebnis zu haben, da zu sehen, hey, da bist du vielleicht nicht schlecht, dann kann man auch noch dran arbeiten, ist natürlich dann auch ein Motivationsfaktor.
Kann man Plus, die Aussicht, ja?
Ja, ich glaube, ein Punkt, genau die Aussicht, ne, den Punkt habe ich vergessen. Das ist natürlich ein echtes Highlight beim Treppenlauf, dass am Schluss immer, fast immer eine Aussicht winkt. Ne? Ja. Und ob ist man an den höchsten Punkten, wo auch immer man ist, ne, am höchsten Punkt der Stadt, am höchsten Turm in der Gegend, man hat immer eine tolle Aussicht und das ist natürlich eine Belohnung und es ist immer spannend. Ne?
Ja, das erinnert mich auch an ein Erlebnis, was ich im Zusammenhang mit dem Podcast mal hatte. Da habe ich Anna Hahner begleitet, als sie für ihr Trailrunning auf den, jetzt müsste ich nochmal gucken, welchen Berg wir da am Chiemsee hochgelaufen sind, beziehungsweise sie ist hochgelaufen, ich bin mit dem Fahrrad /E-Bike neben ihr hergefahren und war trotzdem, weil ich das Ganze gefilmt hatte, doch recht fokussiert und hatte nicht so den Blick in der Ferne und unten war es auch neblig und als wir dann oben waren, waren wir über dem Nebel, über den Wolken und dann war ich auch wirklich fasziniert, man ist irgendwo unten im Tal, das Wetter ist nicht gut, man ist unter ganz anderen Bedingungen, plötzlich hat man es ans Ziel geschafft oder zumindest zu einer Teiletappe. Und plötzlich hat man diesen Weitblick, diesen Fernblick. Und das fand ich da auch in diesem Zusammenhang super spannend. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so eine Art Belohnung ist, wenn man dann oben angekommen ist, nochmal trotz der Belastung so diese Aussicht genießen zu können.
Ja, absolut, absolut. Und beim Treppenlauf ist es vielleicht noch etwas extremer, weil man ja dann wirklich beim Aufstieg nur in diesem Treppenhaus ist. Ja, das ist ganz selten mal ein Glastreppenhaus, wo man beim Aufstieg theoretisch was sehen könnte. Meistens ist man aber eh zu konzentriert und zu sehr im Tunnel. Und ja, oben kommt man dann raus aus dem Schacht und hat dann oft eine ganz tolle Aussicht. Ne? Oft sind es dann so Aussichtsplattformen auf den großen Hochhäusern, manchmal auch eine Dachterrasse. Da kannst du auch mal kühler werden oder der Wind pfeifen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt. Ne?
Aber kriegt man das während des Rennens mit, in welchem Teil des Gebäudes man sich jetzt befindet? Also, dass man irgendwie die Hälfte schon geschafft hat? Oder also zählst du die Stockwerke, die du schon zurückgelegt hast? Oder ist das irgendwann aufgrund der Belastung nicht mehr möglich? Also, ich schalte dann irgendwann einfach ab, wenn es zu anstrengend wird.
Also, ich zähle die nicht, aber oft ist es, oder fast immer, es ist tatsächlich so, dass es irgendwelche Markierungen gibt, ne, dass die Veranstalter dann vorher irgendwo ankleben. Ne. Entweder ist es in den Treppenhäusern eh permanent angeklebt, dass die Stockwerke ausgezeichnet sind oder die Veranstalter machen Aufkleber auf die Treppen, noch 500 Stufen oder bis schon in 50. Ja, und manchmal auch so mit Motivationssprüchen. Und daran kann man sich so ein bisschen entlanghangeln. Wenn man länger im Treppenlauf drin ist, macht man verschiedene Läufe auch öfter als einmal. Ne? Und dann kennt man die Treppenhäuser schon ein bisschen, weiß ungefähr die Zielzeit und kann dann auch über die Uhr einfach schauen, okay, jetzt bist du bei 50%, bei 80%. So hat man schon immer ein Gefühl, wo man ungefähr ist, ja.
Ja, du hast auch eben schon angesprochen, dass du vom Triathlon kommst, beziehungsweise auch in der Mittelstrecke aktiv warst. Ja. Ist das so der, ich sag mal, typische Background bei Treppenläuferinnen und Treppenläufern? Oder gibt es tatsächlich auch Sportlerinnen und Sportler, die das erste Mal über das Tower Running zu irgendeinem Sport gefunden haben?
Oh, ich gehe gerade im im Gedächtnis so ein paar Kollegen durch. Ne? Ich glaube schon, dass das Laufen der üblichste Einstieg ist. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil viel mehr Leute laufen, als weil sie Leute Triathlon machen oder andere Sportarten. Wir sehen, dass in der Regel Leute, die auf der Mittelstrecke gut waren, auch im Treppenlauf gut sind, wenn sie sich adaptiert haben, ne, und das Pacing gelernt haben und die Kraftausdauer bekommen haben. Der beste Treppenläufer aller Zeiten war, ich glaube, im Anschluss an den Treppenlauf dann Radprofi. Und meine persönliche Erfahrung ist auch, dass wirklich das Radfahren sogar noch näher dran ist, gerade wenn man so also Bergziege ist und viel im Stehen gut fahren kann, weil das meines Erachtens so der Beinbewegung sehr nahe kommt.
Ja. Also wahrscheinlich eher weniger 100-Meter-Sprinter, Sprinterinnen, die man da antrifft.
Ja, ich glaube, 100-Meter-Sprinter, der kann wahrscheinlich auch so eine Sprintdistanz, ne, wenn er dann den Bereich so ein bisschen pusht, wahrscheinlich eher 200, 400 Meter, dann so bei ganz kleinen Türmen punkten. Das sehen wir tatsächlich auch oft. Das sind dann oft Leute, die überhaupt nicht auf dem Schirm sind für uns, ne, im Treppenlauf, die dann da gewinnen, weil die einfach die Power haben für die kurze Distanz, die Spritzigkeit. Sobald es dann weitergeht, sobald es dann in den Bereich geht, 1,5 Minuten, 2 Minuten, dann passiert das relativ selten, weil sozusagen Quereinsteiger dann eben, ja, die Spezifika fehlen, oft auch einfach das Thema, wie gehe ich mit dem Geländer um, ne? Wie verhalte ich mich auf dem Plateau, was ja bei Treppen immer so ein Flight und dann so ein Plateau, wo du drehst, ne?
Ja.
Und einfach das Drehen, ne? wie komme ich mit dem Geländer da am schnellsten um die Ecke. Ja, da verliert man leicht Zeit als Anfänger und da braucht man einfach, weiß ich, 2, 3 Läufe, um so ein Gefühl zu kriegen auf das Pacing und dann kann man in der Regel erst put the rubber on the road, ne? Also wirklich das zeigen, was man eigentlich drauf hat.
Du hast jetzt auch gerade schon so ein bisschen die Tower Running Community angesprochen. Was zeichnet die Community denn insbesondere aus?
Also vielleicht, dass sie relativ klein ist, ja. Noch leider. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier bin. Ich möchte auf jeden Fall Werbung dafür machen. Wir sind relativ klein, aber das ist gerade der schöne Faktor dabei, weil man kennt sich. Wenn ich beim Lauf bin in Taipei, in New York, in Shanghai, kenne ich 30, 40, 50 Leute. Und das hat man im Amateur, im Hobbybereich sonst nirgends, meine ich. Wenn ich jetzt 30 Marathonläufer bin, bisschen besser bin und die großen Marathons laufe und dann in Tokio stehe. Vielleicht kennt man da mal einen, weil er sich auch qualifiziert hat und gerade an dem teilnimmt, aber dass dann also eine echte Community ist, wo man zusammen, weiß ich, dann noch die Stadt anschaut, zusammen essen geht, das hat man, glaube ich, sonst ganz, ganz selten und das ist eben im Towerrunning der Fall, national wie auch international. Also wir sehen bei den Wettkämpfen jetzt bundesweit, die sich ja auch wirklich über das ganze Bundesgebiet erstrecken, gibt es halt so ein paar Leute, die sich immer treffen. Ne? Und das ist schön, dass sind dann viele lokale Teilnehmer dabei, die mitmachen, um mal zu schnuppern, die vielleicht im lokalen Leichtathletikverein sind oder anderweitig unterwegs und dann eben immer so ein paar von Tower Running Germany. Und das heißt, man hat immer eine eigene Community auch mit am Start und das ist auf jeden Fall toll, weil auch das hat man sonst nicht. Ne? Wenn man in einem Leichtathletikverein ist, kennt man auch den einen oder anderen über die Zeit, aber es ist, glaube ich, doch viel, viel stärker unterteilt. Ne?
Wo sind denn in Deutschland so vielleicht so 3, 4, 5 bekannte Wettkämpfe?
Ja, gute Frage. Also es gibt, ich glaube, wir haben ja angefangen, der Aufhänger unseres Catch-Ups war ja der Lauf im Messeturm in Frankfurt.
Ja.
Und ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, ne, welcher genau der älteste ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr traditionsreicher, auch einer, der lange die höchsten Teilnehmerzahlen hatte oder vielleicht auch noch hat. Also Messeturm Frankfurt auf jeden Fall findet auch dieses Jahr wieder statt, im Mai oder Juni. Dann gibt es in Köln den Lauf auf den Kölnturm. Das war jetzt die letzten Jahre auch immer die deutsche Meisterschaft. Der ist auch sehr bekannt. Das ist auch der, ich glaube, weltweit größte Feuerwehr-Treppenlauf. Also Treppenlauf ist ja ein Sport, der auch sehr intensiv von Feuerwehrleuten betrieben wird.
Ja.
Bin immer in einer eigenen Kategorie unterwegs oder sogar in Zweien mit dann ohne angeschlossener Atemausrüstung.
Ach, die laufen dann komplett mit ihrer Feuerwehrmontur dann die.
Ja, genau. Also die haben alles an, ne? Nur dann zählt man in der Wertung. Die haben dann eine Ausrüstung von über 20 Kilo dabei und auf dem Rücken, ne? Das ist dann vor allem die Sauerstoffflasche. Wenn die noch aus Stahl ist und nicht aus Komposit, dann ist die auch echt schwer. Sind dann in ihren Feuerwehrstiefeln unterwegs, was das Ganze ein bisschen weniger dynamisch macht. Haben den Helm auf dem Kopf und je nach Kategorie eben mit angeschlossener Atemausrüstung, also dass der Sauerstoff aus den Flaschen kommt oder eben nicht. Ja. Und in Köln ist der weltweit größte Lauf für die Feuerwehr mit den meisten Teilnehmern. Was man vielleicht darüber hinaus, es gibt ganz viele tolle Läufe, die alle erwähnenswert sind. Was für mich noch relativ speziell ist, ist der Lauf auf den TK Elevator Turm in Rottweil. dort, das ist, ich glaube, der höchste, momentan der höchste Treppenlauf Deutschlands auch. Das ist so ein Turm, in dem TK Elevator seine Aufzüge testet. Und einmal im Jahr öffnen sie den für uns für einen Treppenlauf. Und das ist insofern speziell, weil der Turm sehr futuristisch designt ist und etwas außerhalb von Rottweiler in the middle of nowhere steht auf freiem Feld. Und man hat dann, wenn man von außen guckt, hat man so im Hintergrund das mittelalterliche Rottweil und dazwischen diesen futuristischen Turm, der gebildet da nicht in die Landschaft passt, aber ganz toll ist. Und vom Turm aus hat man dann eben auch die entsprechende Aussicht. Ja, also das ist auf jeden Fall einer, der erwähnenswert ist. Ja, ansonsten der Oberhof auf die Schanze hoch ist was Spezielles. Ne? Das ist eben kein Gebäude, das ist für uns eine tolle Abwechslung. Und dieses Jahr ist wieder der Lauf auf das Ulmer Münster am Start. Also das gibt's auch, ne, in dem Fall auf eine Kirche mit einer sehr engen Wendeltreppe und da eben auch speziellen Herausforderungen.
Also man sieht schon, dass eigentlich fast im ganzen Bundesgebiet die Möglichkeit besteht, an Wettkämpfen teilzunehmen.
Absolut, ja.
Wenn ich jetzt sage, ich würde mich gerne mal auf ein Tower-Running-Event vorbereiten, was würdest du mir denn raten, wie ich mein Training aufbauen sollte?
Mhm. Ja, ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wo du herkommst, ne? Aber ich glaube, man kann es ein bisschen wie Mittelstreckenlauf angehen. Ne? Und ich bin da jetzt absolut nicht der Profi. Da gibt es sicher Leute, die das besser kennen. Aber ich glaube, man braucht eine gewisse Grundlagenausdauer. Das heißt wirklich etwas längere, langsamere Einheiten würde ich machen. Und dann aber auch sehr, sehr viele Intervalle, weil eben die Zielbelastung irgendwo zwischen 2 und 10 Minuten liegt. Im Idealfall, man kann sich dann laufspezifisch auf die entsprechende Dauer vorbereiten, na, dass man generell in dem Bereich unterwegs ist. Aber wenn dann ein wichtiger Lauf ist, der vielleicht 10 Minuten hat, arbeitet man mit längeren Intervallen. Wenn es ein Lauf ist, der nur 2 Minuten hat, geht man vielleicht deutlich mehr ins Anaerobe rein. Aber generell die Kombination aus Grundlagenausdauer und Intervallen würde ich empfehlen. Und ja, ich glaube, man kann laufen, man kann Radfahren, kann in Treppenhäuser oder auf Treppen gehen, wenn man den Zugang hat. Persönlich finde ich auch das Ruderergometer gut, weil sowohl das Ziehen, na, wir ziehen relativ viel am Gelände, trainiert wird, als auch der Push mit den Beinen, ja, ne, natürlich extrem wichtig ist.
Weil das stelle ich mir tatsächlich manchmal so als Hürde vor. Nicht jeder hat einen Zugriff oder Zugang zu einem Treppenhaus mit, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Stockwerken. Ja. Also du sagst, das ist gar nicht zwingend notwendig. Da gibt es genügend andere Übungen, um sich an diese Belastung so zumindest so ein Stück weit anzupassen.
Ja, ich persönlich denke ja. Ich wurde aber auch, ich hatte dazu auch mit einem Kollegen gesprochen vorab, der meinte, sag schon, dass die meisten vornehmlich auf der Treppe trainieren. Also bei mir ist es tatsächlich anders. Ich hatte auch mein bestes Jahr in einem Jahr, wo ich ausschließlich Rad gemacht habe und eben ganz fokussiert so Bergintervalle im Stehen. Ne? Also dass die Belastung die muskuläre Belastung sehr niedrig war, die Intensität sehr hoch. Da hatte ich mein bestes Jahr, war in dem Jahr überhaupt nicht auf der Treppe. Aber die meisten Treppenläufer trainieren schon sehr viel auf der Treppe. Also es gibt welche, die ausschließlich auf der Treppe trainieren. Und es gibt welche, die viel auf der Treppe trainieren. Manche kombinieren das ein Stück weit mit Krafttraining. Manche sind viel auf so Stairmastern unterwegs, also diesen Maschinen im Gym, so eine Art Endlos-Rolltreppe sind, ne, die man auch sehr schön einstellen kann von der Belastung, vom Speed her. Und wo man natürlich auch endlos trainieren kann. Das ist ein großer Vorteil, weil ein Problem sozusagen bei der Trainingssteuerung im Treppenhaus ist, man muss immer wieder runter. Und runter heißt entweder ich gehe oder laufe runter, habe aber da die vertikale Belastung nicht, sondern geht der Puls relativ stark runter. Oder ich warte irgendwo auf den Aufzug, fahre mit dem Aufzug runter, dann geht in der Regel der Puls noch stärker runter. Ja. Das heißt, man hat so eine erzwungene Erholung sozusagen und damit kann man gut arbeiten, aber erlaubt jetzt keine ganz, ganz exakte Trainingssteuerung.
Wie machen das die anderen Mitglieder vom Tower-Running-Verband? Werden dann zum Teil, weiß ich nicht, Hauseigentümer angesprochen, Hausmeister, ob man das vielleicht das Treppenhaus nutzen kann für das Training? Erklärt so ein bisschen den Hintergrund. Oder wie stellt sich das dar? Weil das fände ich tatsächlich auch spannend, mal für so ein Event selbst auch zu trainieren.
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt ein paar Kollegen, die wohnen in Häusern mit mehreren Etagen. Ja. Ne? Wenn es dann nur 3, 4 sind, kann man dadurch rauf und runter dann trotzdem viel Volumen sammeln. Tatsächlich gibt es auch Kollegen, die Absprachen haben mit gewissen Gebäuden, ne, wo sie dann rein dürfen fürs Training. Und es gibt auch Kollegen, die einfach mal in ein Wohnhochhaus dann oft reinschlüpfen. Gerade in Hochhäusern, in denen viele Leute wohnen, ist ja viel kommen und gehen. Dann gehen Türen auch mal auf und dann schlüpft man halt mal rein und verschwindet direkt im Treppenhaus und ist dann da für eine Stunde und dann geht man wieder raus. Also auch das habe ich gehört, soll es geben. Ja.
Also so ein bisschen Abenteuerfeeling dann auch noch im Training. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch so an, du hast das den Stairmaster angesprochen, in Fitnessstudios, den man natürlich nutzen kann, das Radtraining auch am Hang, was ideal ist, weil wenn man natürlich im Gebirge irgendwo wohnt, bietet sich das auch an. Krafttraining war auch so ein Punkt. Was für Übungen im Krafttraining sind da so der Standard? Wahrscheinlich Kniebeugen, Kreuzheben ist sowas, was womit man wahrscheinlich nichts falsch macht.
Genau. Absolut. Also Kreuzheben weiß ich jetzt nicht. Ich mache selber ab Kreuzheben mehr fürs Hyrox als für den Treppenlauf. Auf jeden Fall Kniebeugen, Ausfallschritte, ne, auch mit Gewicht, mit Kettlebells in der Hand oder Langhantel auf dem Rücken. Und was ich auch sehr gern mache, sind so Box-Jumps, Box-Step-Ups, auch mit Gewicht. Und dann habe ich so eine Plyo-Box zu Hause und das Schöne dabei ist, man kann ja auch endlos rauf und runter.
Ja.
Also kann da schön auch in der Volumen sammeln, aber eben auch durch Sprünge und so weiter dann ein bisschen plyometrisch arbeiten und Intensität mit reinbringen.
Was man aber wahrscheinlich, ja, wobei ein Stück weit kann man das auch im Training trainieren. Wir hatten es ja auch vorhin angesprochen, der erste Wettkampf über 100 Stockwerke. Man hat halt nur während des Wettkampfs ja nur den Blick im Treppenhaus. Das ist natürlich dann auch immer eine mentale Herausforderung, weil irgendwann brennen die Beine, irgendwann ist der Puls, auch wenn man kontrolliert angeht, bei 160, 70, 80. Wie schafft man es dann in diesen Situationen, in den Treppenhäusern, dann doch fokussiert zu bleiben und es nicht abreißen zu lassen?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Methoden. Eins, was man erwähnen kann, ist, es gibt Kollegen, die laufen mit Pieper. Also die haben einen Taktgeber am Gürtel oder in der Hosentasche, der einfach alle x Sekunden je nach Einstellung piept. Haben sich das vorher überlegt, was sie für ein Pacing brauchen, wie viel Stockwerke pro Sekunde sie oder wie viele Sekunden pro Stockwerk sie pacen wollen und versuchen sich dann genau an dem entlang zu hangeln, einfach in Line mit dem Pacer da hochzugehen. Das hilft, glaube ich, so als Orientierung, weil was im Treppenlauf speziell ist, in der Regel starten wir in einem Time-Trial-Modus. Das heißt, so der Massenstart oder eine Gruppe an Leuten zusammen losläuft, ist die absolute Ausnahme. Und in der Regel ist es Time-Trial. Das heißt, wie bei der Tour de France, ne, wo die dann im Abstand von einer Minute von der Rampe fahren, starten wir dann im Abstand von 15 Sekunden, 30 Sekunden, ganz selten mal eine Minute. Aber auch mit dem Ziel, dass es faire Bedingungen gibt, dass keine Überholmanöver notwendig sind, zumindest in der Elite oder bei den Schnellsten. Und damit das alles vergleichbar ist. Und entsprechend hat man jetzt niemanden in der Regel, an dem man sich halten kann. Wenn ich jetzt einen 10.000 Meter Lauf mache, habe ich um mich herum andere Wettkämpfer und kann mich vielleicht festbeißen und mich darüber motivieren.
Ja.
Geht es im Treppenlauf normalerweise nicht. Das heißt, man muss sich anders motivieren. Und ein Faktor kann eben so ein Pacer sein. Ansonsten, ja, was ich habe so ein Mantra, das ist aber eher fürs Training als für den Wettkampf. Das ist, this is where the gains are happening. Und das habe ich mir geklaut von irgendjemandem aus einem Podcast, glaube ich. Und das funktioniert für mich extrem gut, ne? Dass ich sage, okay, jetzt ist der Schmerz da und so die erste Reaktion ist, oh Mist, Schmerz, ne? Ich muss langsamer machen. Aber ich schaffe es jetzt oft im Training, mich dann so zu konditionieren, zu sagen, oh, super, Schmerz, ab jetzt werde ich besser. Ne? Jetzt zählt das Training eigentlich erst. Alles, was ich vorher gemacht habe, war nur die Eintrittskarte und jetzt verbesserst du dich. Das hilft auf jeden Fall, das hilft aber nicht im Wettkampf, ne? Weil da geht es dann nicht um Gains, sondern da geht es dann um das abzurufen. Und was mir da hilft, ist so mental das Bild. Ich hatte öfter schon Wettkämpfe, wo oft geht es dann auch sehr knapp aus im Treppenlauf.
Ja.
Oder weil sie zwei Sekunden gefehlt haben, um aufs Podium zu kommen oder einen besseren Platz zu machen. Und auch mehr Punkte dann zum Beispiel für den Weltcup mitzunehmen. Und dann denke ich mir immer, wenn's hart wird, jetzt kommt's darauf an, jetzt hier liegen die zwei Sekunden. Wenn du jetzt nur so durchschlurfst, ne, das nur so einfach so zu Ende bringst, ärgerst du sie vielleicht im Ziel, wenn dann zwei Sekunden gefehlt haben. Und darum versuche ich mich zu motivieren, da dann gegen den Schmerz zu arbeiten.
Also man sammelt zum Teil bei den Wettkämpfen auch Punkte für einen Weltcup. Ist es unterteilt in regionale, nationale, internationale Wettkampfpunktgestaltung oder wie sieht das konkret aus?
Genau, ja. Also dazu vielleicht ein Schritt zurück nochmal, wie ist der Treppenlauf organisiert? Wir haben zum einen in Deutschland eben Tower Running Germany als Treppenlaufverein. Das ist der Verein, in dem ich im Vorstand tätig sein darf. Und wir richten einen deutschen Tower Running Cup aus. Das heißt, man kann daher bei allen oder bei fast allen Treppenläufen, also bei denen, die Teil unseres Cups sind, Punkte sammeln. Und es gibt ein Ranking und einmal im Jahr wird abgerechnet und dann wird ein Cupsieger gekürt, der eben insgesamt am besten abgeschnitten hat. Es werden vier Läufe gewertet. Das heißt, wenn man an vielen Läufen teilnimmt, gibt es Streichergebnisse und die besten vier werden gewertet. Das ist das Setup in Deutschland. Und international wird der Treppenlauf durch die Tower Running World Association organisiert. Das ist der Dachverband der Treppenlaufverbände, der Mitglieder hat in verschiedenen Ländern, ne, global. Und dort gibt es die Tower Running Tour, nee, den Cup, also auch den globalen Tower Running Cup. Und auch da kann man eben bei allen Treppenläufen global Punkte sammeln. Allerdings unterschiedlich viel. Es gibt, der Standard-Treppenlauf bringt 40 Punkte. Und dann gibt es Treppenläufe, die sind offiziell dann Teil der Tower Running Tour. Dafür muss man gewisse Kriterien erfüllen, die dann bei den sehr hoch bewerteten Läufen auch mit gewissen Sponsoring einhergehen und Preisgeldanforderungen. Und bei den Läufen kann man dann 120, 160, 200 und bei der Weltmeisterschaft sogar 280 Punkte sammeln, also deutlich mehr.
Ja.
Also sehr starker Fokus auf einigen wichtigen Läufen. Und auch da gibt es eine Gesamtabrechnung und einmal im Jahr wird dann ein Weltcup-Sieger oder Toursieger gekürt.
Was sind da so ganz bekannte Wettkämpfe, vielleicht auch international oder Hochhäuser?
Also ich glaube, der bekannteste überhaupt ist der Empire State Building Run-Up in New York. Den kennt man tatsächlich so ein bisschen aus Film und Fernsehen. Das war, ich glaube, gerade in den 2010er Jahren hatte den viele Jahre in Folge ein Deutscher gewonnen, Thomas Dold. Und zu der Zeit war das tatsächlich auch immer abends um 7 oder um 8 dann in den Heute-Nachrichten und in der Tagesschau, was eine tolle Werbung war. Ich glaube, mittlerweile kommt es nicht immer noch. Aber der hat über 40 Jahre schon an Historie. Und das ist so das Must-Do. Ne? Also jeder, der etwas ernsthafter Treppenlauf betreibt, möchte da mitmachen, möchte da mindestens einmal teilgenommen haben. Und die Besten wollen natürlich den gewinnen. Der ist extrem prestigeträchtig. Das kommt neben der Tower Running Tour und der Weltmeisterschaft ist das so das dritte große Achievement sozusagen für einen Treppenläufer.
Und neben dem Lauf im Empire State Building, Asien hat es zuvor auch angesprochen, könnte ich mir vorstellen, aufgrund der Dichte an Hochhäusern, die es da gibt, dass es da auch den einen oder anderen noch bekannten Tower Running Wettkampf gibt.
Ja, der zweite Klassiker ist der Lauf im Taipei 101 in Taipei. Das war jetzt, glaube ich, zweimal bisher in die Weltmeisterschaft auch dort gewertet. Und das ist, meine ich, auch der Lauf mit den meisten Teilnehmern. Die schaffen das tatsächlich an einem Tag, an einem Wettkampftag, von morgens um 8 bis abends um 7 oder 8, da um die 5000 Leute durchzuschleusen.
Wahnsinn.
Und ja, das ist auch gut organisiert und macht viel Spaß. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann momentan der höchste der Welt ist eben in Shanghai bisher, im Shanghai Center. Das ist das höchste Hochhaus in Shanghai. Und ist damit eben auch ein Klassiker. Das war jetzt mehrere Jahre in Folge das Tour-Finale in diesem globalen Tower Running Cup, wo dann auch immer die Prämierung des Cup-Siegers stattfand und oft auch der Cup dann noch entschieden wurde in letzter Minute, weil da eben auch noch relativ viele Punkte vergeben wurden. Ich hatte dir, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein Video geschickt von einem Japaner, der sich da 30 Sekunden lang sehr laut auf der Bühne freut. Der hatte da ganz, ganz unerwartet an dem Tag noch den Cup geholt und war eigentlich vor dem Rennen lange abgeschlagen Zweiter. Und in der glücklichen Konstellation konnte der noch gewinnen und entsprechend hat er sich massiv gefreut.
Ja, also wir hatten ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen geschrieben und ich habe mich auch in die Materie vor unserer Folge reingelesen und Luftlinie wohnen wir ungefähr, keine 4 Kilometer vom Messeturm entfernt. Du hattest vorhin auch schon die grobe Zeitplanung für den Messeturm angesprochen, für den Messeturmlauf, dass es so Mai, Juni immer stattfindet. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich für so ein Tower Running Event anmelden, ist da zwingend eine Vereinszugehörigkeit wichtig? Muss man dem Tower Running Verband angehören oder könnte man jetzt auch sagen, wie ich will mich ein bisschen darauf vorbereiten, möchte es einfach mal probieren und melde mich dann zu dem Event an, wie jetzt zum Beispiel auch zu einem Hyrox-Event oder zu einem Red Bull 400. Also das steht dann auch allen Menschen offen, auch ohne Vereinszugehörigkeit.
Absolut, absolut. Ja, und was ganz wichtig ist, Tower Running Germany ist da nie Veranstalter. Wir machen keine eigenen Läufe. Wir haben nur den Cup und organisieren die Mitgliedschaft. Die Veranstalter sind immer separat und jeder kann sich da anmelden. Es gibt keinerlei Beschränkungen. Man muss nicht Teil des Vereins sein. Und was noch schön ist, selbst wenn man nicht Teil von Tower Running Germany ist, nicht Mitglied ist, wird man trotzdem im deutschen Tower Running Cup gewertet. Das heißt, man kann ihn theoretisch auch gewinnen, ohne Mitglied bei uns zu sein. Und das ist die letzten Jahre, glaube ich, nicht mehr passiert, weil in der Regel dann die stärkeren Treckenläufer früher oder später auch bei uns Mitglied werden, weil das auch ein Vorteil der Radmann ist, sich da auszutauschen in der Community. Aber jeder kann mitmachen, ohne jegliche Vorerfahrung. Ich bin auch absolut der Meinung, dass jeder einen Treppenlauf schafft, egal wie fit, aber man also vielleicht übergewichtig ist oder 20 Jahre keinen Sport mehr gemacht hat, jeder kommt da hoch. Für jeden ist es ein Achievement, da oben anzukommen und sich entsprechend da zu motivieren. Und es hat eben, wie gesagt, die Gelenkbelastung ist sehr niedrig. Das heißt, das ist relativ nachhaltig und man kann es lange machen, ohne zu viel Verschleiß.
dann werde ich mich da nochmal schlau machen, weil, wie gesagt, das ist in Blicknähe. Also ich komme fast jeden Tag irgendwie dran vorbei. Und ja, das wäre natürlich schon nochmal eine Herausforderung, eine spannende, die ich gerne mal in Angriff nehmen wollen würde.
Ja, toll. Ich würde es freuen, wenn wir uns da sehen würden. Ja.
Dann kommen wir aber jetzt zu den 5 obligatorischen Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn so bisher rückblickend dein schönster Wettkampf? Vielleicht unabhängig vom Ergebnis, das muss gar nicht die beste Platzierung sein, sondern einfach der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
Ich glaube, die spektakulärsten waren tatsächlich in Shanghai, in Taipei und in New York. Gerade in New York ist sehr speziell, weil die tatsächlich einen Massenstart machen. Also die haben für die Elite, ne? Die haben separat eine offene Klasse, da gibt es den Time-Trial-Modus. Für die Elite ist traditionell, obwohl das gefährlich und nicht wirklich sinnvoll ist, aber trotzdem spannend, gibt es traditionellen Massenstart. Das heißt, es sind nur 20, 30 Leute, die sich hinter einer Startlinie drängen und dann geht es ungefähr 10 Meter geradeaus und dann geht es durch eine, weiß ich, 1,20 Meter breite oder 1 Meter breite Tür ins Treppenhaus. Und über die 10 Meter wird gesprintet, ja. Es gibt Positionskämpfe, ne? Die Leute fahren ihre Ellenbögen aus und man schaut, wer ist als erstes auf der Treppe, weil überholen, das recht enges Treppenhaus, überholen ist da echt schwierig. Das heißt, so der Start im Empire State Building ist schon was Besonderes, ne? Die Aufregung dann davor, das Adrenalin ist dann noch ein bisschen höher. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, aber vom Ergebnis her, ich habe tatsächlich auch motiviert mich schon auch sehr stark über die Ergebnisse und da ist mein Highlight tatsächlich ein kleiner, sehr unscheinbarer Lauf in Köln, in Chorweiler. Das ist ein Wohngebiet mit Wohnbuchhäusern. Und da habe ich letztes Jahr einen Streckenrekord aufstellen können. Und das ist, sagen wir, für mich deshalb so wertvoll, weil in Deutschland der Treppenlauf eigentlich von einem Läufer dominiert wird. Das ist Christian Riedel. Der hatte früher auch schon mal den Gesamtweltcup gewonnen und hat im Endeffekt in Deutschland auf allen Strecken entweder den Streckenrekord oder die schnellste deutsche Zeit und ist in der Regel 2 Klassen besser als ich und eine Klasse besser als alle anderen. Und in dem Haus auf einer Strecke von, ich glaube, 23 Stockwerken, also eher Kurzstrecke, konnte ich seinen Streckenrekord um eine gute Sekunde verbessern. Und das ist für mich so ein Highlight, wo ich gesehen habe, da muss ich überall hinterherlaufen, sondern da kann ich sogar auf dem Niveau dann mitspielen. Das war für mich sehr, ja, da mich sehr, sehr gefreut. Ne?
So was nimmt man dann auch mit in etwas härtere Trainingseinheiten, könnte ich mir vorstellen. Ja, so als Motivation, als neue. Aber auf der anderen Seite, was war vielleicht auch so ein bisschen schwieriger Wettkampf, vielleicht von den Bedingungen vor Ort oder dem ganzen Setting?
Ich glaube, tatsächlich sind es dann Läufe, wo man einfach nicht so performt, wie man sich das wünscht. Also für mich ist der Klassiker da in Rottweil. Das ist irgendwie eine Strecke, da bin ich 8 Minuten unterwegs. Das ist anscheinend so nicht für mein Energiesystem so nicht die ideale Strecke. Da bin ich meistens enttäuscht dann von der Platzierung. Das ist auch ein Lauf, wo sehr viele Bergläufer dann mal vorbeischauen, ne? Auch mal Langläufer, ein Biathlet, also viele, die im Süden wohnen, die dann auch extrem stark sind. Ne? Dadurch ist es auch schwieriger, eine gute Platzierung zu bekommen. Aber ich habe jetzt tatsächlich keinen Lauf, wo ich sage, der hat mir keinen Spaß gemacht oder das war ja mir kein schönes Erlebnis. Es ist immer ein tolles Erlebnis, es ist immer anders. Ne? Ich weiß zum Beispiel auch im Ulmer Münster, auf dieser Wendeltreppe habe ich mich extrem schwer getan, so einen Rhythmus zu kriegen. Dann sind zwischendurch so Flachstrecken, Passagen, wo man kreuzt, dann in die nächste Wendeltreppe. Aber das macht immer Spaß und ich hatte jetzt nie ein Erlebnis, wo ich sage, das war irgendwie negativ. Ne? Was manchmal nervig ist, wenn man in Läufen ist, wo es keinen Elite-Block gibt, wo man nicht dann in einer geordneten Reihenfolge startet und dann viel überholen muss und die Leute nicht auf die Seite gehen. Ne? Wir haben so eine Treppenlauf-Etikette, der Langnummeri geht zur Seite, ne? Lässt den schnelleren Linien vorbeigehen, weil jeder Überholvorgang außen einfach viel mehr Energie kostet. Und das wissen die Treppenläufer, das wissen aber die, sagen wir, Normalo-Teilnehmer nicht, die bei solchen Läufen ja auch unterwegs sind. Und das ist da manchmal ärgerlich, ne? Wenn man dann massiv außen überholen muss, dann am Schluss einfach ein Ergebnis hat, wo man weiß, da fehlen jetzt 5 Sekunden, 10 Sekunden einfach aufgrund des Setups. Aber gehört auch dazu, ne? Haben dann meistens auch alle. Insofern auch da eigentlich schwierig, jetzt was zu finden, wo ich sage, das war jetzt eine ganz, ganz schlechte Erinnerung.
Was wären noch so 2, 3 Hinweise an mich, wenn ich das erste Mal an die Startlinie im Treppenhaus gehe?
Auf keinen Fall überpacen. Also lieber etwas langsamer starten, so ein bisschen schauen, wie der Körper reagiert. Am besten natürlich im Training das auch schon mal angetestet haben und da Erfahrungen sammeln. Ganz konkret kann mich erinnern an einen Lauf in Köln, in dem ein super Leichtathlet mit am Start war. Ich glaube, 10.000 Meter Läufer hat eine Zeit knapp unter 30 Minuten. Also wirklich jetzt nicht, ich glaube, Weltelite, aber schon ein sehr, sehr gutes Level. Und der hatte bei seinem ersten Start, glaube ich, auf meine Zeit ein Gap von 30 Sekunden bei 4 Minuten Zielzeit, wo man sagt, leistungsmäßig ist er eigentlich viel höher.
Ja.
Ist aber mit Vollgas angegangen, hat das Speed vom Laufen und hat das Speed ins Treppenhaus genommen und ist dann wahrscheinlich irgendwo bei 10, 12 schon im Endeffekt gecrashed. Da muss ich dann hochquellen und konnte gar nicht das abliefern, was er eigentlich drauf hat. Der war das Jahr darauf wieder da und dann war das Gap nur noch 2 Sekunden. Und jetzt haben wir Angst vor dem nächsten Mal. Also Pacing ist wirklich das A und O. Das ist der Nummer-1-Tipp. Nicht zu schnell losgehen, beziehungsweise im Training das schon mal antesten und wirklich rausfinden, welches Tempo kann ich ungefähr gehen. Das ist der größte Hebel. Ansonsten kein Kopf machen, ne? Spaß haben, sich möglichst pushen. Ich glaube, man muss sonst nicht auf viel achten. Ne? Ernährung ist kein echtes Thema, nur nicht mit vollem Bauch an den Start gehen. Dadurch, dass die Belastung vergleichsweise kurz ist, ja. Muss man jetzt nicht groß auf Fueling achten oder sowas.
Bestimmte Schuhe, ja. Die irgendwie reinspielen? Gibt es da was, auf was man achten sollte?
Ja, ich kann nur durch Beobachtung sagen, manche haben sehr flache Schuhe, sehr leichte Schuhe an. Ob das jetzt wirklich biomechanisch die beste Lösung ist oder ob's gut für den Kopf ist, kann ich nicht sagen. Ich habe in der Regel dann auch relativ leichte, halbwegs flache Laufschuhe an, ohne zu hohe Sprengung. Ich habe auch schon mal so Barbus-Schuhe probiert. Würde aber jetzt nicht sagen, dass es so den Schuh gibt, der wichtig ist für die Performance. Ich glaube, Training ist der Hauptfaktor.
Na, das ist auch ein gutes Stichwort. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Also so eine Lieblingstrainingseinheit im Laufe der Woche.
Also ich glaube, wenn ich mal in einem echten Treppenhaus bin, was für mich sehr selten der Fall ist, dann ist das schon schön. Ist dann auch immer wieder was Besonderes, weil ich eben sonst relativ wenig im Treppenhaus trainiere. Was mir auch viel Spaß macht, ist so Tempoeinheiten auf dem Stairmaster, dann wirklich auf die höchste Stufe zu gehen und um eine Minute durchzuknallen als Intervalltraining. Das macht mir auch viel Spaß. Aber auch einfach so Box-Step-Ups, ne, mit variierendem Gewicht,
ja, sich
da auszuprobieren, verschiedene Bewegungen zu probieren. Also jetzt nichts, was wirklich extrem spannend ist, aber so eine Mischung an verschiedenen Trainingseinheiten.
Und gibt es bestimmte Trainingseinheiten, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, um voranzukommen, aber wenn ich könnte, würde ich die aus dem Trainingsplan streichen? So als Beispiel bei mir war das Fußstabi im Sand. Also Stabilisationstraining für die Füße ist natürlich wichtig für die Verletzungsprophylaxe, aber es ist jetzt keine Übung, weshalb man irgendwann mal mit dem Kurzsprint angefangen hat. Gibt es Ähnliches bei dir oder gestaltest du deinen Trainingsplan so, dass du wirklich auch nur Sachen machst, die dir Spaß bereiten?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich mache so, dass es mir Spaß macht, ne, weil für den Treppenlauf gibt es nicht die akademische reine Trainingslehre. Ne. Es gibt fast keine Studien dazu, es gibt keine Trainingsbibel, ne, dass man sagt, du musst jetzt so und so viel als Grundlage und Intervalle trainieren, so,
ja,
und so viel Stabi machen und so viel, weiß ich, isometrisch, plyometrisch arbeiten. Insofern mache ich wirklich vor allem, was mir Spaß macht, versuche aber eben einen Mix zu haben aus Grundlagenausdauer, aus anaeroben Belastungen, aus Kraftausdauer und Maximalkraftthemen.
Also man ist da tatsächlich sehr, sehr frei, auch was die Trainingsgestaltung angeht.
Ja, ich denke, ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten, Athletinnen oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen oder vielleicht auch Interessierten, die vielleicht Interesse hätten, mal einen Wettkampf auszuprobieren?
Ja, gib Gas und fang früh an. Und zwar aus dem Grund, wir hatten ja vorhin ganz kurz das internationale Geschehen angesprochen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Tower Running World Association einen großartigen Job macht, mit den einzelnen Läufen international zu verhandeln und herauszuhandeln, dass oft ein Kontingent von Athleten auch gesponsert wird. Das heißt, es wird oft werden die Reisekosten übernommen. Das heißt, es gibt eine Übernahme der Flugkosten oder einen Zuschuss zu den Flugkosten und ein Hotel vor Ort und dann eben auch etwas Preisgeld. Ne? Es gibt jetzt global, glaube ich, 1-2 Leute, die irgendwie vom Treppenlauf leben tatsächlich,
okay,
die das professionell machen. Ein Malaie und ein Japaner. Aber wenn ich jetzt Student wäre, starker Leichtathlet zum Beispiel, Mittelstreckler, aber vielleicht nicht so stark, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt für Olympia,
ja,
bin auf dem Niveau unterwegs, aber hab einen tollen Motor und hab Bock, die Welt zu sehen, dann finde ich es Towerrunning großartiges Vehikel, wo man Sport mit Reisen zum Beispiel verbinden kann und das, wenn man gut genug ist, dann auch gesponsert bekommt. Nur als Beispiel, ne,
ja,
jetzt für Taipei gab es, glaube ich, Flug und 3-4 Nächte im Hotel in Taipei, auch in einem guten, wirklich guten, schönen 5-Sterne-Hotel. In Shanghai war es ähnlich. Und das als Student zu haben, glaube ich, ist eine extrem tolle Sache. Das heißt, wenn ich zurückgehen würde in das Alter, hätte ich euch vielleicht damals Gas gegeben und das damals schon mitgenommen. Ja, also das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Macht's jetzt und gebt Gas und lauft da vorne rein. Man muss am Anfang ein klein bisschen investieren, einfach ein paar mehr Läufe machen, um die notwendigen Punkte zu sammeln. Aber sobald man drin ist in der Rangliste, hat man das als Goodie und das, glaube ich, kann viel Spaß machen. Wenn man richtig gut ist, nimmt man bei dem einen oder anderen Lauf dann auch mal ein paar hundert oder sogar 1.000, 2.000 Euro mit nach dem Preisgeld.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mit in jungen Jahren damit begonnen hat, sondern einfach sagt, so jetzt vielleicht auch wie ich möchte es einfach mal ausprobieren, so als Happening und ich sag mal, die Platzierung oder die Zeit ist eher zweitrangig, dass es auch da seinen Reiz haben kann. Also ist es eine reine Leistungssport-Community oder sind auch viele aus dem Breitensport für diesen Event-Charakter dann aber in den Wettkämpfen mit am Start?
Ja, absolut. Ich hoffe, das hat nicht den falschen Eindruck erweckt. Ich bin selber schon immer noch ein Stück weit leistungsorientiert, aber auch wenn wir auf die Mitglieder schauen bei uns im Verein, bei Tower Running Germany, würde ich sagen, das sind einige dabei, die was erreichen wollen, die auch für den Wettkampf trainieren und im Wettkampf sehr ambitioniert unterwegs sind. Wir haben aber auch viele, und ich würde sogar sagen, die Mehrheit, die das absolut zum Spaß macht, weil es toll ist, damit rumzukommen, die Gebäude zu erobern, sich so ein bisschen herauszufordern. Und das ist hat absoluten Breitensportcharakter oder hat absolutes Breitensportpotenzial. Macht einfach Spaß und jeder kann das. Ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, jeder kann da oben ankommen. Beim einen dauert es ein bisschen länger, beim anderen dauert es ein bisschen weniger lang. Aber das kann wirklich jeder schaffen und jeder sollte das, kann das mal ausprobieren.
Man hat halt auch dadurch einfach so ein Stück weit die Möglichkeit, mal in Gebäude reinzuschnuppern, wo man sonst vielleicht so nicht reinkommen würde. Also absolut, die meisten Hochhäuser sind ja eigentlich nicht öffentlich zugänglich, oder diese ganz hohen, es sei denn, sie haben wirklich eine Aussichtsplattform, sind ja in dem Maße nicht zugänglich und dadurch hat man ja dann doch mal die Chance, einfach mal da reinzuschauen, gucken, wie sieht es dann tatsächlich hinter den Kulissen aus.
Absolut, ja. Zum Beispiel dieses Jahr findet unsere deutsche Meisterschaft im Tower von der Deutschen Post statt, oder DHL Tower in Bonn, direkt am Rhein gelegen. Und was ich gehört habe, die Dachterrasse ist in der Regel nur dem Vorstand oder gewissen Kollegen da zugänglich. Und einmal im Jahr, wenn der Lauf stattfindet, dann ist das Ziel eben auf der Dachterrasse. Man kann da oben dann die Aussicht genießen, direkt am Rhein. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Ja. Und wie du sagst, man kommt auch an Stellen, an die man sonst nicht hinkommt. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auch in London bei einem Lauf in dem Bunton District, wo an einem Vormittag drei Hochhäuser hintereinander gelaufen wurden. Und dann hatte man immer von dem einen Hochhaus dann den Blick auf die anderen und waren auch Hochhäuser dabei, ohne Aussichtsplattform, wo dann nur wir hinkamen. Ne? Und das ist definitiv auch ein Reiz des Ganzen.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich werde vielleicht deine Erreichbarkeit oder vielleicht auch nochmal so ein paar Infos rund um das Thema Tower Running mit in die Shownotes von unserer Folge reinpacken.
Gerne, gerne.
Deshalb an dieser Stelle, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Folge genommen hast. Und dann, sehen wir uns vielleicht bald in Frankfurt im Treppenhaus. Ach, an der Startlinie.
Fang jetzt an und gib Gas.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.